Besser als verdient. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich darf wieder einen Studiogast begrüßen, via Zoom in dem Fall. Ja, freut mich, dass du Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Geli.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
Ja, Freude liegt ganz meinerseits. Du hast ein ziemlich turbulentes Leben oder ein interessantes Leben oder alles gleichzeitig schon hinter dir. Wir werden uns da einfach ein bisschen durcharbeiten von den Anfängen, unter Anführungszeichen, wie deine Suche nach Gott begonnen hat und ja, wie es dir auch jetzt so geht. Besser als verdient ist die Überschrift deines Podcasts. Darauf werden wir dann eh noch zu sprechen kommen, wie es zu dem Satz gekommen ist. Erzähle mal ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst, was wir so über dich wissen sollten.
Also mein Name ist eigentlich Angelika Mehringer und ich bin hier in Bamberg, in der schönen Stadt Bamberg, wer noch nicht hier war, einfach mal kommen, wunderschön. Ich bin jetzt fast 60 Jahre alt. Und ja, bin Witwe seit nicht ganz 2 Jahren. Ja, das ist vielleicht mal das Wichtigste.
Okay, du hast mir ja erzählt, du hast die Suche nach Gott eigentlich damals schon recht ernst genommen, warst in der katholischen Kirche tätig und wolltest sogar Nonne werden.
Ja.
Erzähl mal darüber.
Also, meine Mama, die hat meine Schwester, also ich habe noch eine jüngere Schwester und mich wirklich gottesfürchtig erzogen. Also wir sind immer in die Kirche ganz regelmäßig. Sie hat uns das Beten beigebracht. Und von daher habe ich früh schon irgendwie, ich habe immer gewusst, dass es Gott gibt und ich habe auch immer geglaubt, dass es ihn gibt. Aber ich habe wirklich furchtbare Angst gehabt, schon von klein auf. Wenn ich sterbe, habe ich mir gedacht, Gott muss so heilig sein. Und wenn ich sterbe, ich tue dauernd irgendwas Böses, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, aber ich mache es trotzdem. Schon allein streiten mit meiner Schwester. Und ja, dann habe ich einfach wirklich Angst gehabt. Und habe dann dadurch aber die Kirche wirklich auch ernst genommen, bin da hingegangen, immer wieder und bin halt dann älter und älter geworden. Habe mich total auf die erste Kommunion gefreut, aber nicht wegen der Kommunion und den Geschenken, sondern hauptsächlich wegen der Beichte, weil ich gedacht habe, na dann kann ich endlich meine Sünden loswerden. Und wenn ich die endlich los bin, dann versuche ich nochmal ganz heilig zu leben. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Ich bin natürlich zur ersten Beichte gegangen und habe da meine Sünden dem Pfarrer erzählt. Habe meine Vater unser und meine gegrüßet, seist du Maria, gebetet und bin raus und habe gedacht, jawohl, jetzt. Und gehe heim und streite schon wieder mit meiner Schwester und habe wieder gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht, ohne Sünde zu sein. Und dann bin ich halt immer wieder hingegangen zur Beichte und habe wirklich alles gemacht. Dann habe ich mir vorgenommen, eben, dann werde ich Nonne. Ganz sicher, wenn ich Nonne bin, dann lebe ich ein heiliges Leben und ich studiere katholische Theologie. Ja, das habe ich dann, also die Theologie, das habe ich dann auch angefangen zu studieren. Nonne bin ich nicht geworden. Aber ich war total auf der Suche, wie kann ich zu Gott gelangen, so in meinem sündigen Zustand.
Das ist eine spannende Erkenntnis, dass diese Sündenvergebung eben nur von Menschen ist und auch eben nur von kurzer Dauer. Das finde ich sehr interessant. Und du hast auch gesagt, die katholische Kirche konnte dir in der Form nicht die Antworten geben, die du gesucht hast.
Genau, ja. Also ich habe sie einfach nicht gefunden, weil wenn ich dann gefragt habe, hieß es nur, ja, du musst halt möglichst gute Werke tun, damit das reicht, das sozusagen aufwiegt, ne, diese Waage aufwiegt meine bösen Werke. Habe ich immer gedacht, das kann ja gar nicht, das kann irgendwie gar nicht sein. Irgendwie ist da der Wurm drin, irgendwie passt das nicht, aber ich habe keine Antworten gefunden.
Und dann kam Helmut.
Ja, genau. Und dann kam Helmut. Also in dem Kloster, wo ich, in diesen Orden, wo ich eintreten wollte, da habe ich viel meiner Freizeit viel verbracht. Und da war eine Jugendfreizeit. Ostern 1982 war das. Und da habe ich dann den Helmut das erste Mal kennengelernt. Und das Interessante, das wusste ich damals nicht, der Helmut der hatte genau die gleichen Fragen wie ich. Der ist genauso wie ich katholische Kirche aufgewachsen. Aber der hat ganz kurz vorher, war der bei Vorträgen, wo er die Antworten gefunden hat. Und er war ja katholisch aufgewachsen, deswegen, er hat sich schon bei der Freizeit angemeldet gehabt, deswegen kam er auch noch zu dieser katholischen Freizeit, aber er kam schon mit der Bibel in der Hand. Also ich hatte keine Bibel, obwohl ich katholische Theologie studieren wollte. Er hat die Bibel in der Hand gehabt und er hat immer Antworten auf die Fragen gewusst, die ich so hatte.
Schön. Ihr habt euch angefreundet. Was
Ja, dann plötzlich war er wirklich ein sehr netter Mann. Er ist 5,5 Jahre älter gewesen als ich, war schon fast fertig mit seiner Ausbildung. Und ich war damals 17. Und ja, er hat halt immer wieder erzählt von seinem Glauben, hat immer wieder aus der Bibel geantwortet. Und ich, mein katholisch aufgewachsen, ich habe dann erst richtig ein bisschen Angst gehabt, ist das jetzt was Sektenhaftes, was er mir da erzählt? Aber es war für mich, es kamen halt die Antworten. Ich habe plötzlich dann durch die Gespräche mit dem Helmut verstanden, was eigentlich die ganze Sache mit Jesus Christus und dem Kreuz sein sollte, weil irgendwie habe ich das auch nicht verstanden. Okay, Jesus stirbt am Kreuz für meine Sünden oder für die Sünden der Welt, so wird es gelehrt. Aber was es persönlich mit mir zu tun hat. Und dann habe ich einfach verstanden, wie der Helmut mir so erklärt hat, Jesus Christus ist sozusagen mein Stellvertreter, weil Gott ist gerecht und es muss jemand für die Sünden, die ich begehe, muss jemand sterben, weil Gott es so gesagt hat. Es muss jemand sterben. Und ich würde sterben, wenn ich eben weiter so lebe. Ich würde sterben. Ich bin ja, also ich meine, jeder Mensch ist ja sowieso gleich von Anfang an im Begriff zu sterben. Wir sterben alle, ne? Aber ich würde Gott fern in der Ewigkeit sein. Aber dann kam Jesus Christus. Er ist für mich stellvertretend gestorben, damit ich leben kann durch den Glauben an ihn, weil er das für mich gemacht hat. Und das habe ich dann im Lauf der Zeit verstehen dürfen.
Verstehe. Und dann?
Und dann, ja, also so im Oktober 85 habe ich das dann, da war es bei mir wirklich Klick gemacht. Wir haben an einem Abend dann wir waren dann inzwischen in einem Studentenbibelkreis hier in Bamberg und an einem Abend ging es auch drum um den Teufel und irgendwie habe ich nicht so richtig geglaubt, dass der Teufel wirklich eine wirkliche Person ist. Und dann haben wir uns im Auto noch unterhalten, wie der Helmut mich heimgebracht hat und haben dann so geredet und dann sagt er, ja, der Teufel ist wirklich wahr, und du bist noch ein Kind des Teufels, hat er zu mir gesagt, wenn du dich nicht bekehrst. Und dann habe ich in dem Moment bloß wirklich gedacht, ja, er hat recht, ich bin das noch. Und an dem Abend habe ich mich dann bekehrt, habe ich wirklich mein alles dem Herrn gesagt, alles hingelegt und habe sein stellvertretendes Opfer für mich angenommen und habe gesagt, ich möchte dir folgen, ich möchte an dich glauben. Ja, und so hat es angefangen. Und dann ein halbes Jahr später, genau am 26. April 1986, Tschernobyl, haben wir geheiratet.
Ja, so merkt man sich sowas. Schön. Und ihr habt dann einen Hauskreis, beziehungsweise aus diesem Hauskreis ist dann eine Gemeinde entwachsen, oder?
Ja, wir sind dann kurz nach der Hochzeit kamen wir dann in so einen kleinen Hauskreis. Aus dem Hauskreis ist dann eine kleine Gemeinde so im Laufe der Zeit entstanden. Gibt es auch immer noch. Ist in einer Nachbarstadt von Bamberg. Und so in Anfang der 90er Jahre haben wir dann aber auch Leute hier in Bamberg und Umgebung kennengelernt, so weiter nördlich rauf noch. Und wir haben uns dann immer getroffen, weil wir wollten auch hier eine Gemeinde, so nach dem Muster, wie es in der Apostelgeschichte steht, wollten wir auch hier in Bamberg gründen. Und das haben wir dann, wir haben uns immer getroffen zum Beten und Büchertisch gemacht. Und dann, ja, im Laufe der Zeit haben wir dann auch eben angefangen, hier eine Gemeinde. Und wie wir die angefangen haben, war dann hier erstmal Sektenalarm in Bamberg. Da gab es dann eine Aufklärung von der katholischen Kirche über die Sekten, die sich breit machen in Bamberg. Das war natürlich schon hart auch für unsere Familie, wie sie das mitgekriegt haben. Vor allem, weil wir dann eben auch, wir sind ja dann auch aus der Kirche ausgetreten, weil wir einfach gesagt haben, wir können nicht in einem Verein bleibt man auch nicht, wenn man immer einverstanden ist mit den Statuten. Und wir haben gemerkt, dass die katholische Kirche und die Bibel einfach nicht vereinbar ist. Und da ist so vieles, was nicht passt. Allein schon die Eucharistiefeier ist einfach ganz, ganz schrecklich, und wir konnten dann immer mit. Und dann sind wir ausgetreten und haben uns auch nochmal, wir haben uns dann wirklich taufen lassen, weil Taufe bedeutet, ich sterbe mit Christus und ich stehe wieder mit ihm auf in meinem neuen Glauben. Und dann haben wir uns eben auch taufen lassen. Es war natürlich echt hart für die Familie, sowohl Helmuts Seite als auch meine Seite. Weil, muss man sich vorstellen, erst sind wir aktiv in der katholischen Kirche, ich will Nonne werden, ich studiere katholische Theologie, und dann tritt sie aus. Ja, es war hart für die Familie, aber es war trotzdem ein guter Schritt.
Darf ich nochmal nachhaken, wenn du sagst, die Eucharistiefeier ist was ganz Schreckliches? Kannst du das ein bisschen näher erläutern, was da so schlimm ist für die, die das überhaupt nicht?
Verstehen? Also in der Bibel, das sogenannte Abendmahl oder Gedächtnismahl ist ja wirklich nur ein Gedächtnis an das, was Jesus getan hat. Also er ist für uns gestorben, er hat sein Leib gebrochen für uns, er hat sein Blut vergossen für uns am Kreuz. Das ist, dass wir dran denken, deswegen machen wir das, wenn wir uns treffen als Gemeinden. In der katholischen Kirche ist es aber so, findet eine sogenannte Wandlung statt. Und in dieser Wandlung wird jedes Mal praktisch wieder neu Jesus, also es ist im Prinzip der Glaube, dass man das isst. Man isst Jesus und man trinkt sein Blut. Also der normale Christ darf da sowieso nicht das Blut trinken, das darf ja eh nur der Pfarrer. Aber jedes Mal wandelt sich das um in Jesus und in sein Blut, und dann wird es gegessen und getrunken. Und deswegen, das ist wie Götzendienst im Prinzip, würde ich mal sagen.
Also quasi, dass diese Tat am Kreuz, die so in der Bibel steht, die ein für alle Mal gültig ist,
Genau.
immer und immer und immer wieder,
Immer und immer wieder gemacht.
damit man quasi, ja, Gemeinschaft hat mit Gott oder so.
Ja, und die Eucharistiefeier ist halt auch der zentrale Punkt. Also für die Katholiken ist das das Allerwichtigste. Und ja, es ist einfach, ja, Götzendienst. Weil wir machen was, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat es am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wir würden da jedes Mal ihn praktisch wieder neu opfern. Und das ist einfach nicht richtig.
Du hast dann eine schwere Last zu tragen gehabt, beziehungsweise eine große Herausforderung, eine glaubenstechnische Herausforderung auch. Du konntest ja keine Kinder bekommen. Erzähl mal, wie das für euch war damals. Ihr wart verheiratet, wolltet Familie gründen.
Unser Traum war immer 5 Kinder, am liebsten 5 Jungs. aber wir haben dann einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass einfach sich nichts tut. Ich werde nicht schwanger, alle um mich herum werden schwanger, aber ich leider nicht. Ja, das war sehr hart. Ich habe da auch ziemlich mit Eifersucht und Bitterkeit zu kämpfen gehabt, ein paar Jahre. Eifersüchtig auf meine Freundinnen, auch wenn ich es mir nicht so anmerken habe lassen, aber mein Herz war wirklich ziemlich dunkel zu der Zeit, bis ich dann mal realisiert habe, dass es auch Sünde ist, wenn ich bitter bin über etwas, wo vermeintlich ich ein Recht drauf habe. Freilich, Gott sagt ja auch, wir sollen ja Kinder kriegen. Er möchte das ja auch, aber für manche Leute hat er halt andere Aufgaben, ne? Und wenn der Herr einem was nicht gibt, dann sollte ich lernen, ja dazu zu sagen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich sündige hier, ich bin bitter, ich bin eifersüchtig, steht auch in der Bibel drin, dass es Sünde ist. Und dann habe ich halt auch das Gott hingelegt, habe gesagt, Herr, du prüfst echt meinen Glauben hart. Du musst mir jetzt helfen, dass mein Herz darüber ruhig wird und ich das annehmen kann. Und der Herr hat wirklich geholfen. Ich konnte es annehmen. Und dann war ich auch wirklich frei von diesem ganzen Bittersein und konnte meinen Freundinnen auch helfen. Wenn sie schwanger waren, dann habe ich halt den Haushalt geführt und habe die anderen, die schon da waren, versorgt. Es war wirklich eine schöne Zeit dann auch.
Und dann ging es nach Amerika.
Ja, okay, wir hatten ja keine Kinder, also unser Leben war ja, also wir waren ungebunden und Helmut war ein bisschen gebunden, der war nämlich Beamter im Landratsamt, aber wir haben ja hier in Bamberg eben mit Freunden zusammen die Gemeinde da gegründet und dann haben wir waren wirklich sehr missionarisch auch. Wir haben ein Herz gehabt für andere Länder, also als Gemeinde, ganze Gemeinde. Und dann haben der Helmut und ich, so uns unabhängig voneinander, haben wir uns immer gefragt, Herr, willst du vielleicht, dass wir auch irgendwo anders hingehen? Willst du das vielleicht? Also unabhängig voneinander haben wir da uns das überlegt, so im Gebet auch. Und dann haben wir darüber geredet und dann hat der Helmut und ich gedacht, ja, vielleicht sollten wir wirklich mal überlegen, gehen wir woanders hin, um auch da Gemeinde zu gründen. Und unsere Gemeinde, die Leiter aus der Gemeinde waren auch einverstanden dann damit und deswegen sind wir dann 1998 aufgebrochen. Der Helmut hat seinen Beamtenstatus gekündigt, hat alles hingeschmissen sozusagen. Alle haben gedacht, wir spinnen total, einschließlich vor allem die Familie, die Armen. Und wir sind dann nach Amerika zu einer Ausbildung für Mission, also so Überleben im Urwald. Wir wollten nämlich gern im Urwald richtig Mission machen und Linguistikstudium, damit wir dann Bibelübersetzung machen können.
Die habt ihr selber gemacht dann.
Das war erstmal die Voraussetzung, um das machen zu können, ja. Darum sind wir nach Amerika. Ja.
Diese Ausbildung war jetzt nicht nur Bibellesen und Bibelstudium, sondern wirklich ein praktisches Survival-Training für Dschungel sozusagen.
Auch, ja, das war mit dabei und dann eben auch, aber auch, also wie kommt man ohne Wasser zurecht, ohne fließendes Wasser und lauter solche Sachen, halt praktische Sachen waren dabei und dann aber auch so grundsätzliche biblische Themen, dass man halt da alle auf dem gleichen Level sind, die Missionare. Und ja, das haben wir gemacht und dann noch 1,5 Jahre eben dieses Linguistikstudium, wo du dann lernst Phonetik und dann, dass du halt ein Alphabet machen kannst, dass du die Grammatik dann machen kannst, weil unser Ziel war ja, in einen Stamm zu gehen, wo die Sprache nur gesprochen ist. Da gibt's noch kein Wörterbuch. Ja. Was sind wir dann? Wir sind dann 2001 dann eben auch, also sind wir dann ausgesendet worden von unserer Gemeinde nach Indonesien.
Wie, also wenn man jetzt sowas macht, das ist ja nicht nur, dass man sagt, man geht ins Ausland, ins Nachbarland, sondern das ist ja eine völlig andere Kultur und die haben ja nicht mal Schrift und dann hast du noch die ganzen praktischen Herausforderungen, eben wie kein fließend Wasser und Heizung und Nahrungssuche und was weiß ich, Infrastruktur und so weiter. Wie würdest du das beschreiben? Zusammengefasst, wie war die Zeit dort? Schlimmer als erwartet oder schöner oder leichter oder also nur, dass man so ein bisschen Eindruck hat, weil man kann ja nur mutmaßen, wie das dann wirklich ist.
Also wenn man in so ein Land geht als Missionare, wie wir nach Indonesien, das Erste, was du machst, das erste Jahr verbringst du oder die ersten 1,5 Jahre mit Sprachstudium erstmal von der Landessprache. Und da ist es noch recht schön und gemütlich in Anführungsstrichen, weil da lebst du in einer Stadt und bist halt ganz normal in einer Sprachschule, wo du halt die Landessprache lernst. Das war auch wirklich eine sehr schöne Zeit da ganz am Anfang. Aber dann kam der Tag X, wo wir in den Urwald gezogen sind, nach Kalimantan, Borneo. Und da verschwinden dann erstmal alle,
Romantischen Vorstellungen.
ja, die man sich vielleicht so macht vom Missionarsleben. Weil man muss sich ja vorstellen, man geht dahin, man ist ein Baby, also für die Leute, du hast keinen Hintergrund für die kennen dich nicht. Also wir sind zwar in einem Stamm, sie wollten Missionare, also wir sind nicht wohin gegangen, wo jetzt keine Einladung war, wir sind in einem Stamm, wo eine Einladung war. Und aber du kannst nicht reden sozusagen, du bist für die ja doof. Du kannst dann mal umgehen, du kannst kein Reisfeld pflanzen, du hast keine Familie, du hast keine Gemeinde, du hast keine Freunde. Wir hatten zum Glück ein deutsches Team, also wir hatten deutsche Mitarbeiter, also noch eine andere Familie mit 3 kleinen Kindern. Aber es ist echt hart und es war sehr, sehr hart. Es war ja sehr herausfordernd, wirklich. Und ja, und dann mussten wir erstmal, wir haben so eine kleine Dschungelhütte erstmal gewohnt, damit wir das richtige Haus bauen. Gebadet haben wir im Fluss mit allen anderen. ja, es war wirklich herausfordernd, aber war auch interessant, um die Sprache, also das Handwerkszeug, was wir da gekriegt haben in der Ausbildung, war wirklich gut, weil wir da halt unsere Lektionen immer vorbereitet haben und jeden Tag dann praktisch uns mit den Leuten getroffen haben, 1 Stunde lang haben mit denen dann Sprachstudium gemacht und dann musst du das halt am Computer aufarbeiten, damit du da eben dann letztlich das Alphabet und die Grammatik erstellen kannst.
Und ist die Zeit dort dann einfacher geworden für euch? Oder?
Ja, sie wäre einfacher geworden. Wir haben dann letztlich unser Haus fertig gehabt und da haben wir praktisch noch 6 Wochen drin gewohnt und dann wurde aber der Helmut wirklich sehr, sehr krank, dass wir Hals über Kopf nach Deutschland mussten und er eine Behandlung gebraucht hat. Ja, und dann war es leider so, dass wir nicht mehr dorthin zurück konnten, einfach weil es für ihn gesundheitlich nicht gegangen wäre. Es war natürlich schon ein wenig ein harter Schlag, weil wir haben so viel investiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und dann kannst du da nicht mehr zurück. Aber ich muss jetzt sagen, also die Arbeit dort ist weitergegangen und jetzt im April wurde wirklich das Neue Testament und viele Teile des Alten Testaments als fertiges Buch dem Stamm übergeben. Also es sind Leute noch rein, unsere Teammitglieder sind auch noch ein paar Jahre drin geblieben. Die Leute haben jetzt auch eine Gemeinde dort. Also die Arbeit ist weitergegangen. Der Herr braucht uns nicht. Ne? Ja, aber im Nachhinein bin ich trotzdem froh, dass wir dort waren, weil es eine gute Schule war vom Herrn.
Zwei Fragen dazu. Was hat Helmut für eine Krankheit bekommen, so schnell, dass man sofort weg muss?
Also er hatte eine Borreliose, aber völlig verschleppt.
Aha.
Und er hatte auch noch eine Sepsis, das hat man dann festgestellt, also eine Blutvergiftung. Und daran wäre er wirklich, also der war so schwach, da wäre er wirklich fast dran gestorben. Und die Borreliose war halt so, dass er immer wieder, sein Immunsystem war einfach total down. Und im Urwald brauchst du ein gutes Immunsystem, weil sonst überlebst du das nicht. Und deswegen, der Arzt hat sowieso die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie wir gesagt haben, wir wollen wieder zurück nach Indonesien. Wir haben ja gedacht, wir gehen in die Stadt zurück, in eine Stadt zurück. Aber in den Urwald, das haben wir uns dann wirklich nicht mehr getraut.
Verstehe. Und wenn man so viele Entbehrungen hat, wie ihr das dort erlebt habt, wie ist das dann, wenn man wieder zurückkommt nach Deutschland? Ist das alles lächerlich, die Herausforderungen, denen man hier gegenübersteht? Oder wie würdest du das beschreiben?
Man nennt es in der Missionssprache Reverse Culture Shock.
Ja.
Ja, und es ist wirklich so. Also wenn du zurückkommst, dann stehst du zum Beispiel vorm Müsli-Regal und möchtest eigentlich ein Müsli kaufen. In Indonesien waren wir froh, dass wir Haferflocken gekriegt haben. Und hier stehst halt vorm Regal und hast die Auswahl und dich haut's fast um. Und weißt eigentlich gar nicht, was du nehmen sollst. Und das andere, was du gesagt hast, über was manche Leute sich halt hier Gedanken machen und sich aufregen, da kann man wirklich nur müde lächeln, wenn man sieht, wie in Indonesien die Leute ums Überleben kämpfen, vor allem in den Urwalddörfern. Dann denkst du dir, mei, ihr habt einfach eigentlich gar keine Probleme.
Also von dem her eine sehr gute Erfahrung eigentlich, dass man sowas
Ja.
erlebt.
Ja.
Okay, 2001. Ich habe dann.
Ja.
Genau, also wart, dann Helmut ging es dann wieder besser und dann seid ihr wieder zurück, aber nicht in den Dschungel, sondern in der Stadt. Ging es dann weiter?
Also, wir sind dann nochmal zurück und haben erst nochmal also die Landessprache, das Sprachstudium nochmal vertieft. Also da waren wir nochmal ein paar Monate. Und dann war es aber so, unsere Missionsgesellschaft, mit der wir ausgesendet waren, die konnte uns leider in einer Stadt kein Visum geben. Also wir hätten in einer Bibelschule mitarbeiten sollen, aber der Helmut und da mehr Verwaltungskram und der Helmut, sein Herz, also ich meine, der war eigentlich ja Beamter, aber er wollte keinen Verwaltungskram machen, sondern er wollte Gemeindegründung machen. Und dann hat uns die Missionsgesellschaft gesagt, dann haben wir kein Visum für euch, wir können euch keins geben. Dann mussten wir wirklich erstmal das Land verlassen wieder, also wir mussten heim nach Deutschland. Und dann waren wir praktisch 2 Jahre hier in Europa, wo wir ein Jahr nochmal so eine vertiefte Ausbildung gemacht haben, so für Mitarbeiter im Gemeindedienst. Das war in Österreich. Und dann haben wir nochmal so ein Jahr, waren wir ziemlich viel unterwegs. Der Helmut war zum Predigen eingeladen. Und dann hat wirklich Gott uns nochmal die Türen aufgemacht. Wir haben uns gar nicht viel bemüht, aber wir haben viel gebetet und wir sind eingeladen worden von Leuten, die wir in der Zeit, wie wir in Indonesien waren, kennengelernt haben. Das waren Australier und Amerikaner und auch Einheimische. Die haben uns eingeladen in eine Stadt nach Ostjava, wo wir dort mit Gemeindegründung anfangen konnten. Und da sind wir wieder zurück.
Und dort habt ihr auch eine Gemeinde gegründet.
Ja, also mit den Freunden zusammen, da waren wir dann noch mal Von 2007 bis 2013 haben wir also mit Einheimischen und dann eben Leuten aus Amerika, Australien, haben wir dann dort eine Gemeinde gegründet und der Helmut hat noch, also sein Herz sind einfach Bücher gewesen und er hat dann einen kleinen Verlag gegründet und wir hatten einen Übersetzer, der kam jeden Tag zu uns, also der hat die Sachen übersetzt, der Helmut hat dann immer die Korrekturlesen gemacht und die Bücher dann in Form gebracht, und dann hat er es online gesetzt. Also die Bücher sind hauptsächlich online zum Runterladen und die kosten auch nichts, weil wir gedacht haben, einfach gute Bücher sind wichtig für Indonesien, weil es gibt viel christliche Literatur. Das kann man sich zwar nicht vorstellen, beim viertgrößten Land der Welt, dass das größte muslimische Land ist, aber es gibt dort auch christliche Gemeinden, aber es sind halt einfach sehr oberflächliche Bücher, denen es hauptsächlich so um das sogenannte Wohlstandsevangelium geht. Aber tiefgründige, wirkliche, gute christliche Bücher gibt es wenige.
Kannst du das auch kurz beschreiben, was das bedeutet, Wohlstandsevangelium?
Ja, ich erzähle es mal an einem Beispiel. Wir hatten einen Bekannten, der war in so einer Gemeinde, die das Wohlstandsevangelium eben predigen. Der wurde plötzlich sehr, sehr krank, hat Krebs gekriegt, aber hat sich nicht getraut, das irgendjemand in der Gemeinde zu sagen und um Gebet zu bitten, weil er wusste, was die sagen werden. Du hast Sünde in deinem Leben und deswegen bist du krank. Und mein, er war wirklich ein Mann, der gottesfürchtig war und er ist Sünder, aber er wusste auch, dass er sich auf Jesus Christus verlassen kann, dass seine Sünde vergeben ist, wenn er an ihn glaubt. Und deswegen er hat gewusst, wenn ich das jetzt sage, dann sagen mir die das. Und deswegen hat er sich das halt nicht getraut und ist dann leider gestorben und seine Frau ist völlig fertig gewesen, weil sie überhaupt nicht damit umgehen konnte. Also die lehren halt zum Beispiel eben, wenn du krank bist, Sünde, verursacht von Sünde. Wenn du nicht genügend Geld hast, verursacht von Sünde, solche Dinge.
Aber Wohlstandsevangelium, der Begriff kommt daher, dass wenn du gut genug lebst, dann geht es dir auch gut sozusagen.
Ja, genau, so ungefähr. Und das ist, hier ist ja ein Käse. Mein Jesus Christus selber war total arm. Und dann, wenn Christen sowas lehren, das ist eigentlich völlige Irrlehre.
Jesus sagt ja, oder beziehungsweise der, den er da geheilt hat, am See, dass da wurde ja auch gefragt, wer von, wie was, wer hat Sünde begangen, die Eltern oder er selber? Und Jesus selber sagt, keiner.
Keine,
Oder?
genau.
Also der ist
Also er
deswegen.
sagt, wie heißt, damit ihr die Wunder,
Genau.
damit ihr die Herrlichkeit Gottes seht.
Genau.
Ja, weil er heilen wollte eben.
Okay, 2013. Habt ihr noch 2 Jahre lang die Gemeinde, neu gegründete in Indonesien, immer wieder besucht?
Genau, wir haben sie, also die Gemeinde war dann eben gegründet. Es gab Älteste, Leiter, Gemeindeleiter. Und dann sind wir haben das ihnen aber immer wieder gesagt, wir werden gehen. Die anderen Freunde, die sind davor schon gegangen, die mitgeholfen haben. Wir sind dann noch bis 2013 geblieben. Und dann sind wir halt auch letztlich gegangen, haben sie aber immer noch besucht, zweimal im Jahr. Bis 2015. Dann kam ein Einschnitt in unserem Leben.
Da, was ist da passiert?
Ja, also wir sind Ende November 2015 zurückgekommen aus Indonesien von einer Reise. Und am 15. Dezember 2015 ist der Helmut plötzlich bei uns hier im Flur zusammengebrochen. Und es hat sich dann herausgestellt, er hat eine ganz massive Gehirnblutung. Und man wusste erst nicht, ob er es überhaupt überlebt. Er hat es überlebt und war dann ein halbes Jahr auf Reha, um wieder zu lernen, zu essen und zu sprechen und ein bisschen zu gehen. Seinen Arm konnte er leider, seinen linken, nie mehr benutzen. Der war wirklich ganz lahm. Gehen konnte ein bisschen, also in der Wohnung, ansonsten halt im Rollstuhl, wenn wir draußen unterwegs waren. Ja, und er war halt, also der Herr hat ihm seinen Verstand wiedergegeben. Das war echt gut, sodass er trotzdem noch weiter seine Dienste gemacht hat. Also er hat auch wieder gepredigt. Und ich habe ihm halt geholfen, dass er seine Dienste machen konnte, auch mit den Indonesiern, halt so wie jetzt, ne? Wie wir beide über Zoom. Wir haben halt auch über die modernen Medien mit ihnen dann Bibelstunden gemacht, uns immer wieder getroffen, weil wir haben uns nicht getraut zu fliegen, weil er hatte dann auch noch Epilepsie dazu und es war einfach, ja, es wär nicht gegangen. Ja.
Und du hast ja Helmut dann 7 Jahre lang dann quasi betreut auch und gepflegt. Er saß im Rollstuhl, konnte nicht, also eigentlich konnte er nichts mehr selber tun, anziehen oder sowas, oder ging das schon?
Also er hat ja nur noch einen Arm gehabt, den er, der, die rechte Hand konnte er bewegen. Und Entschuldigung, Moment. Okay. Er konnte seine eine Hand nicht mehr bewegen und die andere konnte er bewegen. Also da hat er auch noch Computer geschrieben, hat einfach mit einer Hand, hat immer noch Bücher übersetzen lassen und hat die auch noch online gestellt. Also zum Beispiel den Kommentar von Will McDonald, wenn du den kennst. Da haben wir ziemlich viel online gestellt, noch in der Zeit, wo er krank war. Also er konnte sich die Socken zum Beispiel nicht anziehen. Da musste ich ihm helfen. Aber alles andere, du lernst auf der Reha, also auf so einer Reha lernt man wirklich viel. Er konnte sogar seine Schuhe binden. Da gibt es so eine bestimmte Einhandbindung. Also er konnte sehr viel, aber er hat trotzdem meine Hilfe gebraucht, natürlich. Also ich habe ihn auch nie lang alleine gelassen. Und wenn ich zum Beispiel eingeladen war zu irgendwelchen Frauentreffen, dann habe ich ihn halt mitgenommen.
Neue Einblicke dann als Mann.
Ja, wir haben auch manchmal so Frauenwochenenden, war er dann manchmal auch ein Redner, trotzdem haben wir halt zu zweit dann gemacht.
Okay. Und dann ist er ganz plötzlich leider verstorben. 2022 war das dann.
Ja, genau, November 22, ganz früh am Morgen, auf einmal habe ich nur noch gehört, da ist er alleine, konnte er alleine auf die Toilette, ist er früh aufs Klo gegangen und dann habe ich nur einen Stock fallen gehört und er hat nur noch gesagt, Schatz, hilf mir und ich bin raus und dann ist er umgefallen und war schon weg. Er hatte einen ganz massiven Herzinfarkt. Ich meine, ich habe den Notarzt noch gerufen, die haben dann auch noch mal Wiederbelebung versucht, bis ich dann gesagt habe, sie sollen bitte aufhören, wir haben eine Patientenverfügung. Bei mir war dann klar, er wird es nicht überleben und er möchte es auch nicht überleben, wahrscheinlich, weil sonst wäre er noch behinderter gewesen. Ja, und seitdem bin ich eben Witwe.
Aber um auf den Einstiegssatz nochmal zurückzukommen, wie geht's dir?
Besser als verdient. Das ist der Satz, den der Helmut immer gesagt hat, wenn jemand ihn gefragt hat in der Zeit, wo er krank war, Helmut, wie geht's dir? Der Helmut hat immer gesagt, mir geht's besser als verdient. Ich meine, als Christ versteht man das vielleicht, weil, aber es gab natürlich auch zum Beispiel Nachbarn hier, die dann gesagt haben, hä, was ist denn das für ein komischer Satz? Wieso sagst du sowas, Helmut? Sowas sagt man doch nicht. Da hat der Helmut immer drauf gesagt, ich wäre ein verlorener Sünder ohne Jesus Christus. Und deswegen, egal wie es mir jetzt geht, mir geht es besser als verdient, weil ich weiß, irgendwann bin ich dann im Himmel beim Herrn. Drum geht es mir besser als verdient. Und mir geht es auch besser als verdient.
Du hast so einen schönen Vers zitiert bei unserem Gespräch vorhin. Kannst du denn nochmal sagen, wie es dir jetzt geht als Witwe?
Ja, da gibt es einen Vers im Psalm 68, ich glaube Vers 6 oder so, oder Vers 8, dass Gott ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Waisen ist. Und ja, das merke ich auch wirklich, weil es war wirklich herausfordernd. Man, jeder, der seinen Partner verliert, weiß, was da alles zu tun ist, wenn jemand stirbt. Auch wenn die Eltern sterben, ne? Was man alles organisieren und machen muss. Und eigentlich bin ich überhaupt niemand, der so Papierkram gut kann. Und es war wirklich immer wieder so, dass ich wie wenn der Herr mich erinnert, du musst noch da anrufen, du musst das machen. Ich habe mir dann einfach eine Liste gemacht und es war wirklich, und er hat sich dann eingesetzt sozusagen, dass ich nachgefragt habe, Sachen, wo ich beinahe vergessen hätte, wo wichtig waren. Also es ist einfach wirklich so, er ist ein Anwalt der Witwen, er hilft und lässt einen nicht allein.
Toll. Und jetzt hast du, sage ich mal, ganz andere Tätigkeiten auch, beziehungsweise bist auch im Gespräch mit anderen Witwen, die halt, ja, die du jetzt auch natürlich ganz anders verstehen kannst in deiner Situation und ihnen auch anders weiterhelfen kannst. Frauenarbeit im Allgemeinen machst du jetzt auch. Deine Eltern sind auch pflegebedürftig, vor allem deine Mutter, hast du gesagt.
Ja.
Wie ist das für dich jetzt? Du bist solo tätig, also nicht ganz mit dem Herrn natürlich, aber wie geht es dir jetzt so?
Ja, also es ist halt interessant. Ich meine, Witwe sein ist vielleicht für den einen eine Sackgasse. Aber es ist einfach, ganz neue Wege tun sich halt auf. Und ich habe dann am Anfang schon auch den Herrn gefragt, okay, Herr, wie soll es jetzt weitergehen? Was willst du von mir? Und ja, und dann war es wirklich so, erstens mal kamen dann plötzlich Einladungen mehr und mehr, dass ich halt bei Frauenabenden oder bei Frauenfrühstücken mal sprechen durfte. Und halt völlig unprofessionell. Ich bin einfach, ich lese meine Bibel und gebe halt das weiter, was der Herr mir so aufs Herz legt. Und ja, und dann plötzlich kamen meine Eltern, mein Vater kam dann plötzlich und hat gesagt, du, wir schaffen es einfach nicht mehr, du musst jetzt das Haus verkaufen. Und ja, eben, ich habe meine Schwester eben noch, aber meine Schwester ist leider auch sehr krank und hat ein Geschäft. Von daher, wir versuchen schon zusammenzuarbeiten, aber nachdem ich ja halt jetzt wirklich ganz allein bin, mache ich die meiste Arbeit in der Hinsicht. Und dann habe ich halt einen Heimplatz gesucht, besuche sie halt recht oft und versuche halt auch da zu helfen und unter die Arme zu greifen. Ja, das macht auch Freude. Und dann versuche ich ein bisschen auch meine Wohnung zu teilen, weil der Herr hat mir wirklich, also ich wohne in meiner eigenen Wohnung. Und das ist ein Geschenk vom Herrn. Und ich habe jetzt eine Studentin bei mir wohnen, halt während den Semestern. Das ist auch sehr bereichernd, eine junge Frau, wo ich einfach mich freue, wenn sie da ist, wo wir gegenseitig uns einfach Dinge uns stärken können, auch in unserem Glauben. Das ist einfach schön.
Das ist auch eine gläubige Christin.
Ja, genau. Eine junge Frau aus, auch aus bei Nürnberg kommt die her. Ja.
Ein bewegtes Leben.
Ja.
Wer weiß, was da noch kommt. Ah ja, was noch kommt. Du hast ja Helmut ein Versprechen gegeben. Magst du da noch mal kurz was drüber erzählen?
Ja, also Helmut und ich, mein, dadurch, dass er ja da 2015 fast gestorben wäre, haben wir natürlich viel über den Tod auch geredet und er hat auch wirklich seine Sachen alle geregelt gehabt. Er hat sogar seine Beerdigung schon vorbereitet gehabt. Also ich musste nur den Zettel rausnehmen und der Gemeinde geben und die haben alles gemacht. Und so hat er zu mir auch immer gesagt, du musst mir eines versprechen. Wenn ich sterbe, musst du, sobald es irgendwie geht, nach Indonesien fliegen und die Geschwister besuchen und das wieder regelmäßig machen. Und in 2 Wochen bin ich drüben.
Schön. Für ein ganzes Monat.
Ein ganzes Monat, genau.
Alte Bekannte wiedersehen.
Ja, ich freue mich schon sehr.
Da hat man, wie lang ziehen? 13 Jahre. Nee. Wie lange?
Ja, im Prinzip waren es 13 Jahre, genau.
Da hat man natürlich schon enge Kontakte geknüpft, oder? Das sind ja wirklich Freunde oder viele halt.
Ja, und vor allem, also ein paar sind wirklich ganz enge Freunde und wo ich auch jetzt noch viel halt über WhatsApp sind wir halt verbunden. Ja, da freue ich mich schon wirklich drauf, wenn wir uns endlich wieder sehen können.
Super. Liebe Geli, ich bedanke mich für das Gespräch. Hast du abschließend noch einen Gedanken für unsere Zuhörer, Zuschauer?
Ich habe noch aus der Bibel noch zwei oder drei Verse. Das war nämlich interessant. Bevor, also da war ich gerade ein paar Tage gläubig. Der Helmut hat mir einen Kalender geschenkt und da waren Bibelsprüche drauf und da stand dann drauf an meinem 18. Geburtstag genau. Ist aus Jesaja 43, Verse 1, folgende. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Damals habe ich natürlich, wie ich das gelesen habe, überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Ich habe mich nur einfach darüber gefreut, dass der Gott selber zu mir sagt, dass er der ist, der mich ge gemacht hat und mich erlöst hat und dass ich mich nicht fürchten brauche, dass er mich bei meinem Namen gerufen hat. Also ich fand es total, es hat mich voll umkaut damals. Und dann der Vers 2 eben, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und da habe ich gar nicht verstanden, was das bedeutet. Aber wenn ich jetzt die Jahre zurückschaue, ich bin oft durchs Wasser gegangen, bildlich gesehen. Manchmal war es mir bis da oben, wo ich gedacht habe, ich ertrinke. Und die Zeit, wo der Helmut krank war und jetzt auch gestorben ist, es war wie Feuer für mich. Aber eines war immer, und ich bin bei dir. Der Herr hat gesagt, ich bin bei dir. Und das kann ich nur bestätigen. Der Herr ist wirklich immer da. Und das möchte ich auch gern weitergeben, auch wenn jetzt da die eine oder andere oder der eine oder andere zuhört, einfach zu wissen, der Herr ist da. Wir müssen nur an ihm festhalten.
Vielen Dank. War ein sehr interessantes Gespräch und ja, habe einen guten Einblick bekommen, ja, wie das so ist als Missionar. Also das ist natürlich ein kleines Schaufensterchen, ein Spalt, aber trotzdem habe noch nie mit einer Missionarin so direkt gesprochen. War sehr aufschlussreich und ja, wünsche dir wirklich, dass du noch viel wirken kannst, wie der Herr sich das für dich wünscht und
Ja.
die Kraft hast dafür und ja, auch Trost, wenn Helmut jetzt nicht mehr da ist, aber ja, da bin ich zuversichtlich. Dann freue ich mich oder hoffe zumindest auf ein Wiedersehen oder ein persönliches Wiedersehen, vielleicht
Genau.
dieses Jahr auf der Glaubenskonferenz in St. Johann in Pongau oder sonst irgendwo anders. Vielleicht machen wir ja einen Teil 2 von diesem Gespräch. Wie auch immer. Auf jeden Fall alles Gute für dich, liebe Geli, und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.